Hier ist wieder wie jeden zweiten Freitag im Monat die Kulturkritik München. Durch die Sendung führt sie Wolfram Freundschuh.
Unsere Sendung setzt heute die Serie zur politischen Kultur des Feudalkapitalismus fort mit dem vierten Teil, die Freiheiten des Freihandels. Seit mindestens einem Jahrzehnt übt sich die Politik praktisch nur noch in Versprechungen, die Probleme, die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Probleme, die der Zwang zum Wertwachstum aufwirft, zu lösen. Doch ihre Politik besteht de facto nur noch aus Täuschungen der Bevölkerung, die schon den Charakter eines Betrugs angenommen haben. Die Arbeitslosigkeit zum Beispiel ist in Deutschland nicht von 6 auf 3 Millionen gesunken, sondern lediglich statistisch herausgerechnet worden, indem man Arbeitslosigkeit umdefiniert hat. Arbeitslose, die krank geworden sind oder sich in sogenannten Umschulungsmaßnahmen befinden, oder die Aushilfsjobber, die sogenannten Aufstocker, die 1-Euro-Jobber und Billiglöhner, die bei ihrer Maloche praktisch nur noch als Befehlsempfänger von Behörden oder Subunternehmungen bei Fuß verfügbar sein müssen, die Ex- und Hop-Beschäftigten, die nach dem Hire-and-Fire-Prinzip unentwegt um ihre Existenz bangen müssen, sollen nichts mehr mit Arbeitslosigkeit zu tun haben? Mal ganz davon abgesehen, dass ein großer Teil der ganz gewöhnlich beschäftigten Menschen mit ihrem Lohn auf einen immer schlechteren Lebensstandard gezwungen werden. Nimmt man hinzu, dass die sozialen und wirtschaftlichen Krisen längst nicht im nationalen Rahmen zu begreifen sind, so ist Arbeitslosigkeit, ganz besonders die Jugendarbeitslosigkeit, zu einer Katastrophe geworden. Zu 55% in Spanien, zu 48% in Italien, zu 20% in Frankreich, mal ganz abgesehen von den frischen Beitrittsländern wie Kroatien, das mit 62% Jugendarbeitslosigkeit in eine hoffnungslose Zukunft blickt. Und nirgendwo zeigt sich der Charakter einer Gesellschaftsform deutlicher als an den Chancen der Jugend. Nimmt man nun noch hinzu, dass die Ausnutzung der Staatsbürgerschaft als Verstaatlichung einer willenlosen Bürgschaft der Bewohner der Nationen für die praktisch irrationale Dimensionen der Staatsverschuldungen ausgeweitet ist, so wird eigentlich niemand mehr behaupten können, dass sich der Kapitalismus durch neue Investitionen, technologische Entwicklung und Ausdehnung der Märkte wieder einfangen könnte, seine Krisen noch überwindbar wären. Die Gewalt der finanzpolitischen Glaubensmacht, der Kreditgeber und Staatenlenker ist gerade deshalb unermesslich geworden, ihre Glücksversprechungen zum offenen Betrug an ihrer Bevölkerung geraten. Ihr Geld funktioniert nur noch zu 5% seines Werts als Zahlungsmittel, zum weitaus größten Teil als reines Schuldgeld der Staatsbanken, als reine Verpflichtung auf Volk und Vaterland, das dementsprechend immer häufiger zitiert wird. Die Verschuldung aller Staaten der Welt zusammengenommen beträgt über 300 Billionen Dollar. Das ist das 50-fache des auf der ganzen Welt umlaufenden Geldes, des in Geld dargestellten Umsatzes des Warenhandels. Die Schulden bestehen einmal aus nominell ausgegebenem Geld, dessen Wert erst noch durch bloße Rechtstitel, durch Lizenzen, Pacht und Miete eingetrieben werden sollen, aus Zahlungsverpflichtungen in die Sozialkassen und aus deckungslosen Krediten, die auf Wertwachstum spekulieren. Aber vor allem sind es die Staatsverschuldungen, die den Geldwert eines fiktiven Kapitals halten müssen und für welche die Bürger zu bürgen haben und die weit über ihr nationales Vermögen hinausgehen, sehr viel weiter, als in den Gründerjahren der EU erlaubt war. Wenn man alle Zahlungsverpflichtungen einschließlich der eingenommenen und schon zweckentfremdet ausgegebenen Rentenbeiträge zusammennimmt, so beträgt die Verschuldung der USA zum Beispiel bereits 17 Billionen Dollar, in Deutschland 2,5, in Frankreich 1,6 Billionen Euro. Es wäre auf sehr lange Zeit ein Vielfaches des jährlichen Sozialprodukts nötig, um diesen Betrag abzugleichen. Dabei sind noch nicht einmal Staatsbürgschaften, zum Beispiel Zahlungsverpflichtungen für den ESM und für NATO und EU berücksichtigt. Selbst die wissenschaftlichen Autoritäten der Volkswirtschaft glauben nicht mehr an eine Einlösbarkeit der gigantischen Zahlungsversprechen, die mit Schulden nun mal verbunden sind. Das Pulverfass der Verschuldung muss nicht unbedingt explodieren. Es ist eher ein schleichender Schwelbrand, der in den Kellern der Wirtschaftskraft schon um sich greift, und er wird kaum durch das Vermögen der Menschen, auch nicht der Menschen in zukünftigen Generationen, noch zu löschen sein. Politik besteht im Grunde nur noch aus Versprechungen, nicht nur Zahlungsversprechungen, sondern auch aus latenten Heilsversprechungen, dass politische Vernunft und ihre Repräsentanten alles irgendwie durch kluge Tricks und Verträge wieder einrenken könnten. Sie sollen vor allem die Aussichtslosigkeiten des herrschenden Kapitalismus kaschieren, verdrängen, dass seine Versprechungen auf Reichtum für alle, Freiheit der Person und Gleichheit der Lebenschancen immer absurder werden. Das sogenannte Millenniumsversprechen ist nur noch eine Farce. Die Behauptung, man könne die Armut der Ärmsten bis zum Jahr 2015 halbieren, eine bloße Camouflage des Reichtums, der sich nur noch auf den Finanzmärkten bewegt und ermächtigt. Die Armut der Ärmsten ist insgesamt nicht mal geringer geworden, sondern hat sich weiter ausgeweitet. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist tiefer denn je. Überall drohen die wirtschaftlichen Verhältnisse an ihren Wertmaßstäben, an der Konkurrenz ihrer Preisbildungen zusammenzubrechen. Es ist eine schlichte und bewusste Lüge, dass dies alles durch Sparpolitik und Haushaltung und Wirtschaftsverträge und Freihandelsverträge noch aufzulösen wäre. In Wahrheit wird Kapitalismus immer brutaler und greift in alle Ressourcen der Menschheit, in die Substanzen des Lebens überhaupt. Das Problem des modernen Kapitalismus ist, dass das, was ihn beflügelt hat, nämlich die Produktivität der Automation, den Produktwert so stark mindert, dass er nicht mal mehr durch Massenproduktion eingelöst werden kann. Solange Kapitalismus aber funktionieren soll, beruht er auf Mehrwertproduktion und muss den Wert der Arbeit von Menschen senken, ihre Ausbeutung verschärfen. Die Entwertung der menschlichen Arbeit ist im Ganzen, also weltweit, unübersehbar und die Erniedrigung der Menschen durch die Entwertung ihres Lebens und Aneignung ihrer Lebenszeit ist nichts anderes als die Vertiefung des Grundproblems des Kapitalismus, das die Fortschritte der Technologie und Automation seine Verwertungsprobleme forttreibt und nicht löst, sie beständig zwischen Inflation und Deflation bzw. Rezession so weitgehend wie möglich politisch ausbalanciert werden muss und die Menschen über die Konkurrenz auf den Waren, Geld und Arbeitsmärkten gezwungen sind, ihr Leben hiernach auszurichten. Mit der Globalisierung der Finanzmärkte hat das Kapital die Nationalstaaten inzwischen seinen Geldverhältnissen unterworfen und sie schlicht und einfach dem Marktgeschehen der Finanzmärkte subsumiert. Der Kapitalismus hat sich als Produktionsverhältnis durch Kapitalvorschuss längst selbst überholt und kann nur noch der Verschuldung dienen, die unentwegt billiger Arbeit und Lebenskraft und Lebenszeit der Menschen einfordert, um das zu bleiben, was sie ist, und zugleich das zu verlieren, was sie war. Und so wird nun auch schon mit der bloßen Hoffnung auf weiterreichendes, wundersames Mehrwertwachstum durch Markterweiterungen, wo gar keine Märkte sind, mit schlichter Ausweitung der Macht der Spekulation Politik gemacht. Die sogenannten Freihandelsverträge mit den USA und Kanada, die derzeit sich kurz vor ihrem Abschluss oder ihrer Ratifizierung befinden, sind wieder mal mit Versprechungen verbunden, die auch schon faktisch falsch sind. Sie sollen Märkte über das hinaus ausweiten, was bisher die politischen Grenzen der Lebenssicherheit betraf. Und Politikerinnen und Politiker versteigen in die Allzeitparade Behauptung, sie würden Arbeitsplätze schaffen, obwohl sie vor allem die Zerstörung ganzer Arbeitsbereiche und Institutionen mit sich bringen. In Wahrheit sollen sie aber vor allem die Rechtsposition der Eigentumstitel und Kapitalinteressen, die Eingriffsmöglichkeiten in die regionalen und überregionalen Verhältnisse verabsolutieren und hierfür die bestehenden Rechtsverhältnisse beugen.
Nora München ist Ihr freies Radio auf der 92.4. Parteilos und ohne kommerzielle Interessen.
Trotz Wien, Berlin und alledem, ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem.
Unser Anspruch ist, kritische Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu geben. Und dazu brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Mehr Infos unter www.lora924.de oder unter Telefon 089 480 2851. 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Es kommt dazu trotz alledem, dass rings der Mensch die Bruderhand dem Menschen reicht, trotz alledem.
Das Wertwachstum im Freihandel. Der Freihandel ist nicht nur eine Ideologie, sondern ein besonderes Machtverhältnis, das sich durch die schleichende Zerstörung der Bürgerrechte über die Globalisierung des Kapitals zu einer marktübergreifenden Weltmacht entwickelt hat. Die Politik der Nationalstaaten, ihre monetären und finanzpolitischen Aufgaben sind unter das Diktat der Finanzmärkte geraten, die inzwischen schon durch die Bewertung der Währungssysteme mehr oder weniger direkt über die politische Selbsterhaltung der Nationen, ihre Entwicklungsmöglichkeiten und damit über die Lebensbedürfnisse der Menschen selbst bestimmen. Letztlich macht diese Bewertung aus, wie sich die inneren Verhältnisse der Nationen gestalten und welchen Wert sie auf den Exportmärkten zu bieten haben. Die Nationalökonomie kann dieser Weltmacht im Wesentlichen nichts mehr entgegensetzen und muss den Sparplänen, Rettungsschirmen und Konkursverwaltungen folgen, sofern sie die Verschuldungspolitik der Weltmacht, also die Staatsverschuldung, selbst noch anerkennt. Um das geht es hier. Die Macht der Gläubiger gründet auf dem Glauben an eine übergroße Schuld und eröffnet ein praktisch willkürliches Verhältnis der Forderungen an die Schuldner. Und die besteht inzwischen aus über 90% der Menschheit. Der Freihandel auf den internationalen Märkten ist der Handel mit dem Leben schlechthin, der Handel mit den Ressourcen von Mensch und Natur, der sich neoliberal einkleidet und nichts anderes als die Diktatur einer absurden Glaubensmacht des Geldes darstellt, um die Politik eines Schuldgeldsystems des Feudalkapitals zu betreiben. Viele Menschen haben schon begriffen, dass wir uns in einer zeitgeschichtlichen Wende befinden. Was der Kapitalismus anfangs noch als geschichtlich begrenzte Phase der Menschheitsgeschichte gebracht hatte, die Bildung eines gesellschaftlichen Reichtums, der die Entwicklung eines fortschreitenden Lebensstandards, der Produktionsmittel und die technische und organisatorische Qualifizierung der Arbeit und Forschung mit sich gebracht hatte, der eine gesteigerte Wirtschaftlichkeit der Gesellschaft überhaupt ermöglicht und Religionen und Götter in ihre Himmelssphären verwiesen, Religion und Staat voneinander geschieden hatte, hat begonnen, sich in sein Gegenteil aufzulösen. Die Götter der Geldvermehrung hausen nun in der Hölle der Lebenspflichtigkeiten als pure Gewalten über das Leben der Menschen und ihre Kulturen. Das Leben wird nicht mehr wirklich durch die wirtschaftlichen Verhältnisse der bürgerlichen Gesellschaft bestimmt, sondern zunehmend über das Maß der Lebensmittel selbst, über das Maß der Werte als Maß der Schuldigkeiten. Der Vorschuss an Geld, der in jener bürgerlichen Gesellschaft nötig war, um die Produktion in Gang zu setzen, wird zunehmend als Vorschuss an Arbeit den Menschen abgedungen, durch welche das Geld sich nur noch im Wert hält, indem es als politische Gewalt aus den reinen Lebensnotwendigkeiten der Menschen deren Verpflichtungen zu einer Arbeit erpresst. Was sie am Leben hält, muss natürlich produziert werden, auch wenn hierfür der Lebensstandard sinkt. Was aber die Fortbildung des Reichtums ausmacht, die Entwicklung und Differenzierung der gesellschaftlichen Bedürfnisse und ihrer Kultur, hat für die meisten Menschen immer weniger Sinn. Das Wertwachstum realisiert sich vor allem nur noch als ein mehr oder weniger bedrohliches Wachstum an Sinnlosigkeiten, einem Ramsch, für den die Käufer erst aufgereizt werden müssen, um ein Bedürfnis danach zu entwickeln. Vorwiegend ihre zwischenmenschlichen Verhältnisse verschaffen ihnen den Sinn, der ihnen in ihren existenziellen Verhältnissen abgeht, und werden zu Prothesen des Lebens in einer sinnlos scheinenden Welt, zu Lebensburgen, in denen eine allgemeine Egozentrik aufwächst, die ihre wirkliche Gesellschaft vergessen macht. Die ganze Welt wird zu einer Außenwelt der Menschen, die sich vor allem nur noch durch Forderungen für fremde Notwendigkeiten an sie wendet und politisch unerreichbar erscheint, weil sie für den einzelnen Menschen weit entfernt vermittelt wirkt.
Brutalstmögliche Aufklärung. Lora 92.4, weil es klar macht.
Die bürgerliche Gesellschaft ist schon weitgehend aufgelöst. Ihre politische Rechtsform und die Ausgleichsfunktionen der Staaten sind fast wirkungslos geworden. Der Fortschritt des Kapitalismus hat eben seine Zeit und Form. Die Funktionalität seiner Kapitalverwertung durch kapitalistische Produktion, die Produktion von Kapital durch Mehrwert an Gütern, überschritten. Die organische Substanz seiner Entwicklung ist zur eigenständigen Gewalt seiner Formbestimmungen geworden, die in ihrer Logik allerdings auch schon seit dem 19. Jahrhundert als Entwicklungsmotor der bürgerlichen Gesellschaft zu begreifen war. Karl Marx konnte dies daher auch schon 1847 vorhersehen. Ich zitiere: Die bürgerlichen Produktions- und Verkehrsverhältnisse, die bürgerlichen Eigentumsverhältnisse, die moderne bürgerliche Gesellschaft, die so gewaltige Produktions- und Verkehrsmittel hervorgezaubert hat, gleicht dem Hexenmeister, der die unterirdischen Gewalten nicht mehr zu beherrschen vermag, die er heraufbeschwor. Seit Dezennien ist die Geschichte der Industrie und des Handels nur die Geschichte der Empörung der modernen Produktivkräfte gegen die modernen Produktionsverhältnisse, gegen die Eigentumsverhältnisse, welche die Lebensbedingungen der Bourgeoisie und ihrer Herrschaft sind. Es genügt, die Handelskrisen zu nennen, welche in ihrer periodischen Wiederkehr immer drohender die Existenz der ganzen bürgerlichen Gesellschaft in Frage stellen. In den Handelskrisen wird ein großer Teil nicht nur der erzeugten Produkte, sondern der bereits geschaffenen Produktivkräfte regelmäßig vernichtet. In den Krisen bricht eine gesellschaftliche Epidemie aus, welche allen früheren Epochen als ein Widersinn erschienen wäre, die Epidemie der Überproduktion. Die Gesellschaft findet sich plötzlich in einen Zustand momentaner Barbarei zurückversetzt. Eine Hungersnot, ein allgemeiner Vernichtungskrieg scheinen ihr alle Lebensmittel abgeschnitten zu haben. Die Industrie, der Handel scheinen vernichtet. Und warum? Weil sie zu viel Zivilisation, zu viel Lebensmittel, zu viel Industrie, zu viel Handel besitzt. Zitat Ende. Der Kapitalismus ist nun gänzlich aus dem Ruder, weil er dieses zu viel nicht mal mehr hinreichend vernichten kann. Daher richtet er sich gegen seine eigenen Grundlagen, gegen die Lebensgrundlagen der bürgerlichen Gesellschaft als Ganzes. Das ganze System der Marktwirtschaft funktioniert nicht mehr, weil die Produkte zu billig verkauft werden müssen, um mit Billiglohn noch absetzbar zu sein. Und sie stellen auch keinen Mehrwert mehr dar, weil die wachsende Produktivität und Automation die Arbeit der Menschen zunehmend entwertet hat. Der Markt hat sich auf einen verselbstständigten Geldmarkt verlagert und beruht zum großen Teil auf Wertimporten aus den Währungsverhältnissen, dem Wertverhältnis von reichen und armen Ländern. Und deren Wert steckt nicht nur in den Produkten, sondern in den ganzen Infrastrukturen und Kulturen der davon abhängigen Ländern, deren Verhältnis zu ihren Sitten, Ernährungsgewohnheiten und religiösen Selbstbezogenheiten und deren Erfahrungen mit Ausbeutung und Monokultivierung. Ihre kulturellen Gewohnheiten entsprechen aber immer noch dem Stand ihrer Märkte. Das ist für ein globales Wertwachstum im Verschuldungssystem der Finanzwirtschaft eine noch vorhandene Beschränkung. Und die Spekulation auf Markterweiterung, die immer als Krisenlösung gesucht wird, verlangt daher hartes Durchgreifen. Die Lebensstandards der einzelnen Nationen, die Gewohnheiten der Ernährung und Gebräuche, deren Verständnis von Leben und Gesundheit stellt sich für die Verwertungsgier der internationalen Spekulation als ein noch verbliebenes Handelshemmnis dar, das sie überwinden wollen. Daher dringen die Agenturen der Gläubigermacht massiv in die Politik ein, die dem wohl mehr oder weniger auch folgen muss, um sich selbst zu erhalten, um ihre Existenzgrundlagen, die bestehenden Lebensbedingungen, die Verdingung des Lebens zu verewigen. Die Freihandelsverträge namens CETA und TTIP, die in den letzten 6 Jahren insgeheim in diversen Hinterzimmern ausgehandelt wurden, sollen die letzten Schranken der Marktwirtschaft, der staatlich garantierte Schutz des Lebens vor der Willkür der Verwertungsinteressen, niederreißen. Die Agenten der Märkte wollen den Markt über die Schranken ihrer natürlichen Selbsterhaltung hinaustreiben. Das Recht auf ein gesundes Leben soll dem Verwertungsinteresse der Konzerne überantwortet werden, damit sie sich auch über die letzten verbliebenen Substanzen der Natur, der Rohstoffe und Gene, der Tier- und Pflanzenzucht hermachen können. Seems like yesterday. It was long ago. Janie was lovely. She was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we shared, the mountains that we moved, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. We were young and strong, we were running against the wind.
thought were my friends. I found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were so many roads. I was living to run and running to live. Never worried about paying or even how much I owed.
LoRa München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im LoRa Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de. Noch einmal, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de.
Die Verwertungspanik des Kapitals und ihre Zuhälter.
Das inzwischen allgemein diskutierte Vorhaben der Transatlantic Trade and Investment Partnership, kurz TTIP, das seit über 5 Jahren in diversen Hinterzimmern der Parlamente und Lobbyisten entwickelt wird und im Jahr 2015 offiziell installiert werden soll, könnte die Globalisierung des Kapitals in eine unumkehrbare Zwangsjacke der gesellschaftlichen Entwicklungen in aller Welt wenden, wenn es zu seiner Ratifizierung durch das EU-Parlament und Schritt dann auch von anderen Ländern kommen sollte. Erstmal hatte man es ja nicht so richtig glauben wollen, dass die vom Volk gewählten Politikerinnen und Politiker in der Lage sind, Welthandelsverträge zunächst im Geheimen gegen ihre Interessen und gegen das von ihnen permanent abgerufene demokratische Selbstverständnis der Bevölkerung zu entwickeln. Doch nicht alles darin ist wirklich neu. Längst kümmern sich die Marktgiganten immer mehr um den sogenannten freien Wettbewerb. Längst teilen sie die Einflussbereiche in Reviere ihrer Macht auf, um sich nicht ins Gehege zu kommen, so wie die Zuhälter es auch machen, damit jeder sich optimal bereichern kann. Und längst sind die Märkte in Handelszonen vertraglich fixiert, sodass man auch meinen könnte, es handle sich bei den derzeit in Verhandlung stehenden und teilweise schon unterzeichneten Verträge, nämlich CETA und TTIP, nur um eine Erweiterung der längst ausgehandelten Reviere der Marktgiganten. Und das ist vielleicht die Ursache, dass sie so unbefangen und ganz im Geheimen entwickelt werden konnten. Es gehört wohl zum Konzept dieser Entwicklung, im Schlafmodus sich einzuschleichen und auch das politische Personal nicht so richtig zu erschrecken, nicht so richtig wach werden zu lassen. Doch viele Bürgerinnen und Bürger sind inzwischen aufgewacht. In einem Flugblatt der Aktion »Verkauft nicht unsere Zukunft« wird das Vorhaben folgendermaßen beschrieben. TTIP hüllt Demokratie und Rechtsstaat aus. Ausländische Konzerne können Staaten künftig vor nicht öffentlich tagenden Schiedsgerichten auf hohe Schadensersatzzahlungen verklagen, wenn sie Gesetze verabschieden, die ihre Gewinne schmälern. TTIP öffnet Privatisierungen Tür und Tor. Das Abkommen soll es Konzernen erleichtern, auf Kosten der Allgemeinheit Profite bei Wasserversorgung, Gesundheit und Bildung zu machen. TTIP gefährdet unsere Gesundheit. Was in den USA erlaubt ist, wird auch in der EU legal. So wäre der Weg frei für Fracking, Genessen und Hormonfleisch. Die bäuerliche Landwirtschaft wird geschwächt und die Agrarindustrie erhält noch mehr Macht. TTIP untergräbt die Freiheit. Es droht noch umfassendere Überwachung und Gängelung von Internetnutzern. Exzessive Urheberrechte erschweren den Zugang zu Kultur, Bildung und Wissenschaft. TTIP ist praktisch unumkehrbar. Einmal beschlossen, sind die Verträge für gewählte Politiker nicht mehr zu ändern. Denn bei jeder Änderung müssen alle Vertragspartner zustimmen. Deutschland allein könnte aus dem Vertrag auch nicht aussteigen, da die EU den Vertrag selbst abschließt. Zitat Ende. Im Vorfeld des Europäischen Aktionstags gegen TTIP, CETA und Co. morgen am 11. Oktober 2014 veröffentlichte auch die Informationsstelle Militarisierung, IMI, soeben die Studie mit dem Titel »Geopolitischer Sprengstoff – Die militärisch-machtpolitischen Hintergründe des TTIP« zu lesen auf imionline.de. Ihr Autor Tim Schumacher beschäftigt sich darin mit den möglicherweise gravierenden friedenspolitischen Auswirkungen des Abkommens und schreibt: Zu Recht steht die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft aufgrund vieler sozialer und ökologischer Gründe in der Kritik. Aber auch ihre friedenspolitischen Auswirkungen sind katastrophal. 5 Aspekte sind nach Aussagen der Studie dabei von besonderer Bedeutung. Erstens geht es ganz grundsätzlich um die Neuformierung und Stärkung des westlichen Machtblocks gegen Rivalen wie China oder Russland. Dieser westliche Block erhofft sich mit dem TTIP zweitens, neoliberale globale Standards zu setzen und zu stärken, um so das eigene Ordnungsmodell gegenüber dem angeblich grassierenden Staatskapitalismus der inzwischen zu mächtigen Konkurrenten gewordenen Länder besser in Stellung zu bringen. Als 3. Aspekt soll der Ausbau der transatlantischen Energiekooperation vor allem die Abhängigkeit der Europäischen Union von Russland reduzieren und so den Weg frei für eine noch konfrontativere Politik machen. Und schließlich soll das Abkommen eine Vertiefung der transatlantischen Rüstungskooperation und einen europäischen Rüstungsschub bewirken. All diese Auswirkungen des Abkommens fördern die ohnehin schon gefährlichen Tendenzen zu einer weiteren Blockbildung im internationalen System und leisten einer weiteren Militarisierung im Westen Vorschub. Aus der Sorge um diese Blockbildung ist zum Beispiel auch die Krise der Ukraine erklärlich. Aus diesem Grund muss dieses Abkommen auch in der Friedens- und Antikriegsbewegung künftig eine stärkere Beachtung finden. Es hat den Anschein, dass wesentliche Teile des westlichen Machtblocks aus USA und EU in dem Abkommen ein Werkzeug sehen, um die geopolitische Weltkarte erheblich zu ihren Gunsten zu verschieben. So heißt es in einem Papier der Konrad-Adenauer-Stiftung: Die geplante transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft ist nicht nur ökonomisch höchst notwendig, sondern kann potenziell auch die Weltordnung und das globale Handels- und Wohlfahrtssystem verändern. Zitat Ende. Peter van Ham bemerkt dazu: Die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft wird eine entscheidende Rolle für die Zukunft der transatlantischen Sicherheit und Verteidigung spielen. Im Versuch, mit einem aufstrebenden Asien zu konkurrieren, anstatt auf globale normative Annäherung zu vertrauen, folgt es einer geopolitischen Logik. Leider wird diese Dimension der Kritik der TTIP meist verdrängt durch sehr vordergründige Darstellungen der Gefahrenlage. Es sind nicht einfach nur die amerikanischen Chlorhühner, die uns ins Haus flattern könnten. Es ist das Konzept der Installation einer Zentralmacht des Kapitals, an der sich die Politik zunehmend weltweit auszurichten haben soll. Es geht um die Legalisierung einer realen Unterwerfung der Staatsmacht als politisches Instrument der Konzerne und Banken, um die Vollendung der globalen Deregulation durch die Aufhebung ihrer Kontrollmöglichkeiten schlechthin und schließlich um die Fixierung ihrer politischen und militärischen Ausrichtung auf das Verlangen der Spekulanten, die inzwischen durch diese Abhängigkeiten der Staaten vom Weltmarkt der Finanzen selbst mehr Gewicht erlangt haben als alle Staatsbanken der Welt zusammen. Es geht um die Selbstverwertung des Geldes als politische Macht, und das ist der Rettungsversuch eines Kapitalismus, der längst nicht mehr funktionieren kann, weil sein Blutkreislauf, das Wertwachstum, sein Lebenselixier permanent und immer folgenschwerer kollabiert, weil er an seinen inneren Widersprüchen scheitert, die ein Ausmaß erreicht haben, das wirtschaftlich nicht mehr einzuholen ist. Das Wertwachstum ist seit jeher der allem zugrunde liegende Prozess des Kapitalismus und stand schon immer im Widerspruch zu seinem Wirtschaftswachstum, der Entwicklung seiner Produktivkräfte. Es ist ein unlösbares Problem, dass er über die Märkte alles Qualitative in einem Verhältnis quantifiziert, das Macht über sie hat, das als Geldmacht des reinen Geldes letztlich über alles verfügt und zugleich sinnlos wird, weil das Verfügte vom Leben der Menschen auch abhängig bleibt, ihre Bedürfnisse und Kraft nötig hat. Seine Krisen, seine Überproduktion, Inflation und Rezessionen wurden immer wieder durch eine von Maynard Keynes sogenannte produktive Zerstörung wieder eingefangen. Man hatte das in Wirtschaftsphasen der Prosperität und der Krisenhaftigkeit eingeteilt und Vernichtung von daher als ein notwendiges Übel dieser Wirtschaftsform in Kauf genommen. Doch diese gelangt irgendwann eben auch an die Grenze seiner Lebensorgane, findet ihr substanzielles Ende im Ganzen, wenn ihr der Stoff ausgeht. Alle Katastrophen der Welt offenbaren es. Weltkriege, Klimakatastrophen, Ressourcenknappheit und Gefährdung und Manipulation der Natur zeigen, dass es rein substanzielle Grenzen der Krisenbewältigung gibt. Und von daher wird die politische Gewalt des Kapitals selbst zu einem kulturellen Monstrum, das sich nicht mehr ökonomisch einfangen lässt und über die stofflichen Gegebenheiten hinausschießen muss. Die Gläubiger der Geldverhältnisse finden nicht mehr so einfach in die Welt ihrer Anwendung zurück, wenn und solange es dort nichts mehr zu verwerten gibt. Kredite können nicht mehr bezahlt werden, Banken lassen den Geldumlauf stocken und selbst auf den Finanzmärkten sorgt man sich immer mehr um die Zukunft, um die Substanz ihrer Glaubensbotschaft, der Illusionen über die Stabilität ihrer Verwertungssicherheiten.
Around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, or the times they are a-changin'. critics who prophesize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. Was a loser, now will be later to win. For the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing.
Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskriegs vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen. Artikel 26 Absatz 1 des Grundgesetzes. Aber was war mit Jugoslawien, Afghanistan, Irak?
Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Enteignet die Enteigner. Ob nun TTIP noch zu verhindern ist oder nicht, oder in irgendwelchen Modifikationen durchgesetzt werden kann, wird die Geschichte zeigen. Aber schon allein das Ansinnen eines solchen Vorhabens zeigt die Gewalt, die errichtet werden soll, um die Geldverwertung noch zu retten, ohne welche die Macht des Geldes ihre Substanz verliert. Die Unfähigkeit des Kapitalismus, die Qualität seiner Erzeugnisse in einer ihr entsprechenden Quantität der Reichtumsbildung zu entwickeln, hat sich gegen das Leben der Menschen selbst gewendet, indem es dessen Substanz, Energie und Materie bis in die feinsten Poren aufzehrt und Lebenszeit und Lebensraum, ja den ganzen Planeten, für ein immer absurderes Wertwachstum verbraucht. Es entzieht der Natur die Ressourcen des Lebens für ein unsinniges Wertwachstum und belastet sie mit ebenso unsinnig begründeten Abgaben. Dieses Wachstum entspricht keiner natürlichen Notwendigkeit und hat nichts mit Überbevölkerung und dem Rückgang einiger Ressourcen zu tun. Die Menschen haben immer wieder Entdeckungen zur Lösung ihrer Probleme gefunden und sind auch hier intensiv tätig und eröffnen jetzt Möglichkeiten, die noch vor 20 Jahren undenkbar waren. Inzwischen hat das Wertwachstum auch fast nichts mehr mit einem Wachstum des Lebensstandards zu tun. Es beruht fast nur noch auf der politischen Gewalt des Geldes, auf der Feudalgewalt eines Verschuldungssystems, gegen das der Feudalismus von einst fast noch human erscheinen kann. Es kann nur aufhören, wenn das Wertmaß der Geldverwertung entrechtet wird, wenn die Eigentumsmacht des Kapitals, die Reservoire seiner Werte, die inzwischen fast nur noch bloßer Eigentumstitel sind, in das aufgelöst werden, was sie in Wahrheit sind, nämlich nichts. Sie selbst sind immateriell, bloßes Recht, die Menschen, die Natur und die Ressourcen, den Lebensreichtum des ganzen Planeten zu plündern, deren Folgen wir in ihrer ganzen Ausweitung von Klimakatastrophe, Hunger, Krankheit bis Krieg nun zur Genüge kennen. Das Übel der gegenwärtigen Geschichte steckt in der Überproduktion eines für die Menschen zunehmend unbrauchbaren Reichtums, also durch die politische Macht eines Geldes, das eine Mehrwertproduktion nötig hat, um seine Macht durch die Vertiefung der Abhängigkeit der Menschen von sinnlos gewordenen Lebensverhältnissen zu verstärken. Sie beruht auf der Verwertung ihrer Armut und bestärkt sich in der Vertiefung ihrer Armut. Dieser so gebildete Reichtum kann daher auch nicht aus wirklichen Bedürfnissen und den ihnen entsprechenden Aufwendungen entstehen. Er besteht ja praktisch nur noch aus Schuldgeld, aus Geld, das nicht mehr durch entsprechenden Wert an Produkten gedeckt ist und wird von daher auch nicht als Vorschuss, als reale Investition in die Arbeit eingesetzt, sondern benutzt die Arbeit der Menschen selbst als Vorschuss für seine Wertproduktion, die Einlösung von Schulden. Das hat die Aufhebung der bürgerlichen Gesellschaft betrieben und sie in einen Feudalkapitalismus gewendet. Geld besteht hier aus der politischen Gewalt eines nicht vorhandenen Geldwerts, dem die Menschen verpflichtet sind, weil sie Geld zum Leben brauchen, weil sie in einer Gesellschaft leben, die es ihnen abverlangt, weil darin ein Reichtum produziert wird, den die Menschen nicht wirklich für sich verwenden können, weil sie ihm kein wirkliches Eigentum abgewinnen können. Sie können Geld nur als Zirkulationsmittel des Kapitals haben, als teilhabendes Geld, das sie nur ausgeben können, um den Besitz der Geldbesitzer zu vermehren, den Willen ihrer Produktion zu befolgen und ihre eigene Armut zu vergrößern. Armut und Reichtum hängt nicht vom Geld ab, sondern von der Teilhabe an einem gesellschaftlichen Leben, auch wenn diese Gesellschaft auf Geld gründet. Am Geld lässt sich zwar auch quantitativ Unrecht erkennen, wenn das Einkommen der Menschen sich für denselben Aufwand stark unterscheidet, aber durch Geld kann keine Gerechtigkeit entstehen, weil es selbst nicht gerecht sein kann, weil es eben aus den Bewertungsverhältnissen der Märkte, auf den Gebotenheiten von quantitativen Verhältnissen beruht. Auf Dauer kann auch ein Mehr an Geld nichts wirklich ändern, weil es immer wieder für das ausgegeben werden muss, was damit bewertet und als Wert bestärkt und immer ausschließlicher wird. Höhere Löhne finanzieren früher oder später nur höhere Mieten, höhere Steuern, die Verluste der Geldbesitzer, höhere Einnahmen, eben auch immer höhere Ausgaben. Das Geldverhältnis selbst stellt die Macht der Marktwirtschaft dar, das quantifizierte Verhältnis der Nöte und Notwendigkeiten ihrer Teilhaber, die hierfür in beständiger Konkurrenz existieren müssen. Und diese Wirtschaft ist durch die Subsumption der Staaten unter die Zwecke des internationalen Kapitals übermächtig geworden. Das hat die inneren Verhältnisse der nationalen Geldwerte zugunsten der internationalen gekippt. Das hatte den Wechsel des Kapitalismus in ein Schuldsystem erbracht. Die Forderungen nach Geld sind nur noch Bittstellungen um Almosen. Das kann es nicht sein. Letztlich geht es inzwischen um die Qualität des Lebens selbst, um die gesellschaftliche Teilhabe der Menschen, die Geld nicht bringen kann. Es ist der Widerspruch des Kapitals selbst, der sich darin nur bewegt, in seinen Kreisen zirkuliert, ohne wirklich noch etwas Lebendiges zu bewegen. In dieser Konfrontation befinden wir uns so oder so. Der sich vollziehende Zeitenwechsel macht Angst, weil die Menschen um ihr Leben und ihre Gesundheit und Natur bangen. Er birgt aber auch eine große Chance, die Sinnlosigkeit des Kapitals gegen es selbst zu wenden, denn es muss auf die Verwendbarkeit seiner Eigentumstitel setzen, und die kann durch die Nutzer auch umgekehrt werden. Die Menschen können mit dem vorhandenen Material an Produktions- und Lebensressourcen ohne weiteres ihr Leben als Individuen in einer sich fortbildenden Gesellschaft selbst gestalten, wenn das Enteignungsrecht der Geldbesitzer politisch aufgehoben ist und an seine Stelle wirkliches Eigentum und die politische Auseinandersetzung hierüber treten. Diese werden schon auf der ganzen Welt geführt. Es geht um die Aufhebung überkommener gesellschaftlicher Formationen, um eine Politik, die keine Repräsentanten vorschieben und keine existenziellen Ängste einsetzen kann, um eine unsinnige, eine völlig abstrakte Form des gesellschaftlichen Reichtums zu bewahren. Ohne einen Kampf um eigene Rechte, einen Kampf gegen die Enteigner, wird es nicht gehen. Aber zugleich sind auch Strukturen nötig, Organisationsformen der Arbeit und Kommune, die eine Fortführung des bisher erreichten Lebensstandards gewährleisten. Insgesamt geht es also nur darum, die Formbestimmungen des Kapitals aufzulösen und die Lebensverhältnisse der Menschen in ihren Kommunen, Regionen und Ländern wirtschaftlich sinnvoll aufeinander zu beziehen. Es geht hierbei um die Rechtsform des Eigentums schlechthin. Wem gehört die Stadt, die Wohnung, das Wasser, die Wege, die Energie, die Arbeit, der Grund und Boden und dessen Naturschätze? Eigentum beruht auf eigenem, auf Zugehörigkeit. Im Grunde geht es darum, dass die Eigentumstitel dem Menschen oder der Gemeinschaft oder der Kommune zugesprochen werden, die damit auch wirklich leben, sie nutzen und ihren Sinn darin finden. Eigentumstitel auf Wohnungen und Arbeitsstätten, die nicht von ihrem Eigner jenseits von Gelderträgen genutzt werden, müssen kommunalisiert werden. Naturressourcen gehören denen, die sie bewirtschaften, Produkte denen, die sie erzeugen und nutzen und so weiter. Es ist dies ja alles längst bekannt. Nicht überall erkannt aber ist die wirkliche Notwendigkeit, diese Verhältnisse zu stürzen, Zitat, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Zitat Ende. Kurz gesagt, sobald wir beginnen, dieses natürliche Eigentumsrecht umzusetzen, verwirklichen wir ja nur den Untergang des Kapitalismus, in dem er sich sowieso schon befindet. Wir vollziehen nur, was geschichtlich möglich und menschlich nötig ist. Und nötig ist eine Gesellschaft, in der der Lebenserhalt ohne Existenzangst und die Fortbildung des Lebensreichtums ohne Gewalt gewährleistet ist. Und das geht nur, wo die Konkurrenzverhältnisse um Lohn und Geldwerte sich auflösen lassen. Das Vorhaben ist alt und immer wieder an den Illusionen der Mächtigen und ihrer Anhänger gescheitert, die sich durch die gesellschaftliche Ohnmacht von Menschen durchsetzten und weder Existenzsicherheit ohne ideologischen Zwang noch Reichtumsbildung ohne politischen Druck bewirken konnten. Beides in einem zu erreichen, ist die zeitpolitische Notwendigkeit einer Veränderung. Die Fehlentwicklungen der Geschichte haben es manchmal aussichtslos erscheinen lassen, diesen Weg noch zu gehen. Aber wer sich dem Rechtsglauben der Gläubiger des Geldes beugt, hat sich auch vor seinem Untergang verbeugt. Die Illusion, dass der Kapitalismus noch eine Zukunft verheißen könnte, die alle Maße der Gegenwart sprengt, ist einfach nur verrückt. In den Kommunen, in vielen Gemeinschaften und Organisationen von Menschen wächst das Bewusstsein, dass es nur den Weg der Menschen selbst geben kann, die in ihrer Auseinandersetzung über diese Welt eine neue gründen werden, nicht als eine schlechthin andere, nicht als eine bloß transformierte und nicht als eine Restauration, als Neuform des Alten. Es wird eine Welt sein, die sich aus den bestehenden Verhältnissen ergibt, weil sie darin schon latent existiert. Wird die Geldform selbst herabgesetzt auf das, was sie nur sein kann, nämlich eine Berechnungsformel für Aufwendungen verschiedenster Art, dann wird sich der Schlüssel zu weiteren Entwicklungen auch aus diesen Verhältnissen ergeben. Man könnte an dieser Stelle durchaus auch den Weg in eine internationale Kommunalwirtschaft aufgreifen, der auf der Kulturkritik-Website näher erläutert ist. Basis hierfür ist die Sicherung der Reproduktion aller Menschen und ihre Beteiligung an ihrer gesellschaftlichen Entwicklung. Veränderung beginnt im Kopf und die Diskussionen hierzu sind längst in Gang und sowohl lokal wie auch international und im Internet weit gefächert. Sprache und Bewusstsein sind ihr wesentliches Mittel. Beteiligen wir uns möglichst intensiv hieran. Lasst uns alle miteinander reden und zeigen wir durch entsprechende Aktionen, welche Macht auch Bewusstsein über diese Verhältnisse haben wird. Zeigen wir uns in aller Öffentlichkeit, an die sich die Politik ja liebend gerne und meist ungeschoren wendet. Beteiligen wir uns morgen am 11. Oktober am Widerstand mit über 250 Organisationen aus ganz Europa gegen die Anmaßungen der Kapitalinteressen in ihren ausgeklüngelten Freihandelsverträgen namens CETA und TTIP und folgende. Verhindern wir deren Zustandekommen. Blockupy Frankfurt, Blockupy This System.